ARD Sounds.
Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, Frau Nipperdey. Schön, dass Sie hier sind.
Danke, ich freue mich auch sehr.
Frau Nipperdey, ganz kurz gefragt, macht Politik Spaß?
Also Spaß ist das falsche Wort. Es kann eine gewisse Befriedigung bedeuten, dass man Einfluss nehmen kann auf Entscheidungen und auch eine Freude, die damit verbunden ist. Aber das Wort Spaß in diesem Zusammenhang finde ich falsch.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Nina Pfeiffer-Sonnenberg trifft
Vigdis Nipperdey, Juristin und langjährige Gemeinderätin.
Frau Nipperdey, ich habe Sie ja gerade gefragt nach Politik und Spaß. Und da war mir schon klar, natürlich sagen Sie nicht das Lustigste, was man überhaupt im Leben machen kann. Aber Sie haben es so lange in Ihrem Leben gemacht, dass ich glaube, es muss Ihnen Spaß bereitet haben oder Freude? Oder was war die Motivation?
Ja, die Motivation war, dass ich den Eindruck habe, dass man in der Kommunalpolitik direkt etwas bewirken kann. Und das macht dann auch Spaß, um auf Ihren Ausdruck zurückzukommen. Der Feedback vom Publikum ist ein direkter, wenn man zum Bäcker geht und dann heißt es, was haben Sie denn da gestern Abend schon wieder beschlossen? Und das Gespräch, also mit den Wählern und die Erklärung, warum man etwas so und nicht anders gemacht hat. Und was für mich eine große Rolle spielte, ist, Icking ist etwas sehr Besonderes. Das ist also eine der wenigen Gegenden, dieses Isartal rund um München, das nicht dem allgemeinen Siedlungsdruck zum Opfer gefallen ist. Da ist die Natur noch vorhanden. Da gibt es eine Tradition seit der Gründung des Isartal-Vereins durch Gabriel von Seidel 1902. Und da hat man schon erkannt, dass man hier Naturschutz und Erhaltung dieser Welt sich auf die Fahnen schreiben muss. Und das gilt eigentlich bis heute. Und das ist etwas, was mir immer wichtig war. Und deshalb habe ich das sehr gerne gemacht.
Als Gemeinderätin haben Sie gerade Ihre Wählerschaft als Publikum. Sie sagten, da gibt es das Publikum. Ist das Ihre Bühne gewesen?
Auf dieser lokalen Ebene durchaus. Ja, ja, das also spielt natürlich schon eine Rolle, auch das, was die Wähler, das sind ja nicht nur Wähler, das sind ja Menschen, Nachbarn, ja, in so einem kleinen Ort, da kennt dann jeder jeden. Das ändert sich natürlich jetzt in diesen Zeiten auch, wo sehr viele neue Familien zuziehen, zu denen man dann also schwer noch Kontakt bekommt, weil sie in einer anderen Welt leben. Aber trotzdem, also auch diese Veränderungen sind so interessant. Und meine Behauptung ist, dass man in der Kommunalpolitik, die ich als Nussschale bezeichne, alles, was in der großen Politik vorkommt, kommt auch in der Nussschale an. Dass dieser Wechsel der Perspektiven, das fand ich auch immer sehr spannend.
Sie sind ja dann aus der Nussschale raus auch, in mehreren Funktionen, unter anderem als Vorsitzende Hochschulrätin an der TU. Hat Ihnen denn Ihre Nussschale dann was gebracht, die Erfahrungen, die Sie in Ihrer Nussschale gemacht haben?
Also zwei Dinge haben mich in diesem Amt sehr bestärkt, das zu bewältigen. Das eine war, dass ich durch meinen Mann, der war Professor für Geschichte an der Münchner Universität, die Universität von innen kannte. Also bekam ich alles mit und weiß deshalb, wie dieser akademische Betrieb funktioniert, wie Menschen in der Universität ticken. Das andere, was auch wichtig ist, also alle Gremien funktionieren irgendwie gleich. Und Kontroversen im Gemeinderat sind genauso wie Kontroversen im Hochschulrat. Das heißt, die Mechanismen sind die gleichen. Und da hat mir das sehr geholfen, dass ich das drauf hatte, ja, wie man auch damit umgeht, mit unterschiedlichen Meinungen und wie man also auch versuchen muss, seine Position durchzusetzen. Das hat mir da sehr geholfen.
Und jetzt hätte es ja dann auch eigentlich auf Bundesebene weitergehen dürfen, oder? Ich öffne hier.
Ja, also
oder kann es noch? Ich
gab
weiß nicht.
Mal eine, es gab mal eine Situation, wo ich aufgefordert wurde, auf die Bundestagsliste zu gehen, beziehungsweise ging zunächst auch direkt sogar um ein Direktmandat in Oberbayern. Und da hat mich Frau Berghofer-Weichner, die damalige Justizministerin, die dann schon nicht mehr im Amt war, sehr unterstützt, weil sie mich so unterstützt hat. Sie spielte eine Rolle in der bayerischen Politik. Habe ich das also auch gemacht. Es ist dann gescheitert. Es ist ein harmloser Mensch aus Gmund, ist dann der Kandidat geworden und der wurde dann also auch wieder abgeschafft. Und dann wurde Ilse Aigner Bundestagskandidatin. So. Aber ich habe diesen Prozess mitgemacht. Zwar, das war auch sehr spannend. Und ich habe auf der Liste kandidiert. Insofern habe ich auch Wahlkampf gemacht. Das bedeutete, ohne dass das zu einem Erfolg für mich geführt hätte, dass mich aber viele Leute kannten. Und das hat mir dann dieses Tor zu der TU eröffnet. eröffnet. Da hieß es, ach, das ist doch die, die da für den Bundestag kandidiert hat. Und auf diese Weise bin ich dazugekommen. Die Idee des Hochschulrates ist ja, dass gerade Menschen, die nicht in der Universität sind, eben beratend der Universität zur Seite stehen, um also auch eine Zukunftsorientierung zu bieten. Und der Präsident Herrmann der TU war sehr geschickt und hatte die ganze Deutschland-AG um sich versammelt. Insofern waren das spannende Zeiten. Und meine Erfahrung war, dass diese Firmenchefs, Unternehmer nicht etwa die Universität als verlängerte Werkbank betrachteten, sondern sie identifizierten sich damit. Sie identifizierten sich mit dieser Aufgabe, diesem Job und standen also ganz klar an der Seite der Universität. Das wurde in der Öffentlichkeit gelegentlich falsch gesehen und da würde ich darauf bestehen, dass das so war.
Hat Ihre Ausbildung oder Ihr Studium als zur Juristin, das Sie auch abgeschlossen haben, Ihnen was gebracht bei all dem Politischen?
Immer. Es ist, ja, da, man ja, ist trainiert darin, Wichtiges vom Unwichtigen zu unterscheiden. Das ist in jedem Lebensbezug gut. Und ich habe Staats- und Verfassungsrecht bei Roman Herzog in Berlin gelernt. Der kam als jüngster Juraprofessor damals an die Freie Universität und mit seinem bayerischen Akzent und seinem Temperament hat er also ja da sehr prägend gewirkt, sodass ich mich also immer als Schülerin von Roman Herzog bezeichnet habe.
Der saß auch schon hier, der war auch schon bei uns im Talk.
Ja.
Sehen Sie, wir versammeln Sie alle, die Deutschland AG, wie Sie gesagt haben. Icking, dann die Hochschulrätin, beide auf Bundesebene. Da muss man, und ich möchte es jetzt schon zu Anfang noch unbedingt sagen, Sie haben zusätzlich oder hauptsächlich, ich weiß nicht, wie ich es benennen soll, noch 4 Kinder großgezogen.
Ja.
Das hat mich ganz ehrlich in Erstaunen versetzt. Ich habe 1.
Also
ich
dann mehr. Ja. Das ist ja, also das kann man nicht alternativ zusätzlich oder nein. Ich meine, das Leben ist eine Mischung von allem. Und natürlich spielte das eine wesentliche Rolle, dass wir 4 Kinder hatten auf dem Lande. Es gab nicht mal einen Kindergarten. Ja, denn dort waren, also die örtliche CSU hielt das für überflüssig, sowas zu installieren. Also das heißt dann Verhältnisse, wie man sie sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Und das bedeutete, dass ich nichts machen konnte außerhalb des Ortes. Also schon, wenn ich jeden Tag nach München hätte fahren müssen, das wäre nicht gegangen. Und die Kinder kamen ja dann, also auch als sie in der Schule waren, eben standen sie um 1 in der Tür und da musste ein Mittagessen her. Also das waren wirklich die alten Verhältnisse. Ich behaupte immer, ich bin die letzte Generation, die diesen Lebensstil noch gepflegt hat, weil es gar nichts anderes gab. Man musste nachmittags für die Kinder da sein. Aber das war immer eine Mischung von allem. Meine Kinder haben natürlich das auch wahrgenommen, was die Mutter sonst noch macht und behaupten immer, sie hätten sprechen gelernt anhand der Worte Gegner, Feind, Partei, Freund.
Haben Sie das immer zu Hause so aufgedröselt,
nein,
wie das gerade ist?
Die Kinder, das, ja, also, die haben das, mein Mann war ja zwar Professor, aber der hatte vorher in Berlin auch in diesen 68er Jahren folgende, also sehr viel Politik gemacht, sodass unsere Kinder damit aufgewachsen sind. Die waren das gewöhnt, dass das Öffentliche in unserem Haus immer eine Rolle spielte.
Ist das heute noch so? Sie haben ja 4 Kinder und ich glaube 7 Enkelkinder.
7 Enkelkinder, ja.
Ist das bis heute so, dass Politik eine Rolle bei euch spielt?
Naja, die Kinder sind ja nicht bei mir im Hause.
Ja.
Ich meine, und das kommt ganz drauf an. Also ich meine, eine Tochter ist Richterin in Berlin, eine ist Pfarrerin in Planegg, einer ist Historiker in Saarbrücken. Also die führen ihr eigenes Leben.
Verstehen.
Ich sehe aber auch, dass nachdem die Mütter, Schwiegertöchter und so weiter alle berufstätig sind und zwar auch alle Vollzeit berufstätig, das ist ein ganz anderes Leben, als das zu unserer Zeit war. Da muss also die Organisation mit den Kindern, das muss eben alles viel mehr organisiert werden. Und ich habe aber alle immer sehr ermutigt, in dem Beruf zu bleiben und bloß nicht auf Teilzeit zu gehen und so. Denn ich hatte ja selber diese Erfahrung, wenn man die Möglichkeit nicht hat, muss man der nächsten Generation das verschaffen und sie darin unterstützen.
Und da danke ich Ihnen im Namen meiner Generation. Das ist so wichtig, glauben Sie mir. Frau Nipperdey, wir reisen jetzt mal ganz zurück zu Ihrer Geburt. Eine Zeit ist es her. Sie sind in Jena aufgewachsen. Damals war das noch nicht DDR, sondern es war noch Krieg. Haben Sie noch irgendwelche Erinnerungen an den Krieg?
Naja, also da ich Silvester 44 geboren bin, war der Krieg nach, Gott sei Dank, dann endlich nach 4 Monaten zu Ende. Insofern habe ich natürlich keine eigenen Erinnerungen. Aber der Krieg ist natürlich lebensprägend geblieben, also für meine Familie. Die meisten in meiner Familie sind umgekommen im Krieg durch Kriegshandlungen, durch andere. Ja, meine Großeltern in Berlin wurden von den Russen erschossen. Also wie das spielte, das war einfach da. Mhm. Und die ganzen Folgen und natürlich dann also auch diese Umwandlung der sowjetisch besetzten Zone, die ja erst amerikanisch war und dann russisch wurde, in dann diesen Sozialismus. Das heißt, das blieb einfach lebensbestimmend. Und ich habe schon als Kind immer das Gefühl gehabt, ich bin hier auf der falschen Bühne. Das ist nicht eine Welt, wie wir sie haben wollen, sondern die wird uns hier aufgezwungen. Und es sind ja nun schließlich auch 3 Millionen DDR-Bürger in den Westen gegangen. Bei uns war das erst relativ spät, so dass ich als Kind eben die Entwicklung da miterlebt habe. Ich erinnere mich an den Tod von Stalin am 5. März, da denke ich jedes Jahr dran. Ich habe als Kind den 17. Juni 1953 erlebt, also den Aufstand in Jena. Das heißt, man war völlig abhängig. Das ist etwas, was ich gelernt habe. Und ich denke, das hat auch mein Interesse an der Politik sehr geprägt. Man wird in eine Situation geworfen, man kann sich nicht dagegen wehren. Man kann nichts machen. Die Lage ist so, wie sie ist. Und wenn man zufällig in der DDR gelandet war, dann war das diese Welt. Und wenn man Glück hatte, wie hier in Bayern, dass die Amerikaner da waren, dann war die Welt eine völlig andere. Dass man das subjektiv nicht beeinflussen kann, das habe ich immer als sehr wichtig empfunden.
Ist auch ein Ohnmachtsgefühl,
ja,
bestimmt.
Ja, wenn man eben keine Wahl hat. Und die Wahl in der DDR war dann eben wirklich nur einfach eines Tages zu gehen. Mein Vater war da sehr zunächst dagegen, nicht etwa aus politischen Gründen, da bloß nicht, sondern also ich habe einen jüngeren Bruder und wir wurden mit 2 Sätzen großgezogen. Erstens, eines Tages werden die Russen ja verschwinden. Das hat dann etwas gedauert. Und der 2. Satz war, es können doch nicht alle Leute dieses Land verlassen. Was soll denn aus dem Land werden, wenn alle gehen? Aber nach 10 Jahren hat er dann also auch die Konsequenz gezogen und dann sind wir auch gegangen. Aber diese Verantwortung eigentlich auch. Ja, er liebte Jena, er liebte das Saaletal. Er fand, dass man das nicht diesen Kommunisten überlassen kann. Aber man konnte sich nicht dagegen wehren.
Sie haben als Kind sich schon sehr dafür interessiert. War das Ihre Entscheidung oder war das allgemein bei allen Kindern so? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass 6-, 7-Jährige lieber Zeitung gelesen haben, als mit Puppen zu spielen.
Nein, ich denke, das war individuell. Das war auch keineswegs sozusagen durch das Familienklima bestimmt. Das lag an mir. Mich hat das einfach interessiert. Und ich habe dann angefangen, mit 6 Zeitung zu lesen. Und das ist die Existenz in einem totalitären System. Sie wissen genau, es ist alles gelogen, was da steht.
Und da möchte ich einhaken, woher wussten Sie das? Weil das stand ja, was in der Zeitung stand, war ja das, was Sie hätten glauben sollen damals.
Ja.
Und dann muss es ja schon einen irrsinnigen Sprung bei Ihnen gemacht haben, sagen, das stimmt ja nicht, was ihr hier schreibt.
Ja, also das war natürlich das familiäre Milieu, ja, dass man natürlich in einer völligen Anti-Haltung zu diesem System aufgezogen wurde. Und also sozusagen die Wirklichkeit, die zu Hause eine Rolle spielte, war nicht die Wirklichkeit, die in der Außenwelt eine Rolle spielte. Und man wusste ganz genau, dass man in der Schule nicht sagen durfte, was zu Hause gesprochen wurde. Ja, das lernen Kinder in solchen Systemen alle. Also mein verstorbener Mann ist in der Nazizeit aufgewachsen, da war das ganz genauso. Das hat uns immer verbunden, ja. Diese Double-Feature-Existenz, die man führt in der häuslichen Umgebung und den engsten Freunden. Wenn man jemanden kennenlernte, dann war die erste Frage, ist der linientreu? Ja, das war das Wichtigste. Wenn jemand dem Verdacht stand, linientreu zu sein, dann hat man das reduziert, diesen Umgang. Und ja, man musste immer genau wissen, wie Menschen sind, ehe man sich näher mit ihnen einließ.
Und in der Schule war das bestimmt auch schwierig, kann ich mir vorstellen, als junges Mädchen.
Ja.
Haben Sie gefühlt, Sie mussten auch lügen, also Aussagen tätigen, die Sie gar nicht so treffen würden?
Ja, also ich bin ja in der Grundschule gewesen. Die Grundschule war eigentlich noch also so die richtige altmodische Lernschule. Da wurde ungeheuer gepaukt, was mir für den Rest meines Lebens ein Segen war. Natürlich war es politisiert, also schon die Schulbücher, ja. Aber man wusste zum Beispiel die Mathe, man hatte Fachlehrer ab der 2. Klasse. Das fand ich sehr gut, das gibt's hier nicht. Die Mathematiklehrerin, die war systemkonform, ja. Von der Mathematik ist nun neutral, damit kann man leben. Also man wusste als Kind schon immer irgendwie, wo man auch die Lehrerinnen einzuordnen hatte. Aber der Unterricht war zu der Zeit, jedenfalls in der Grundschule, noch nicht so politisiert, dass man also jeden Tag sich da irgendwie verbiegen musste. Also wir wurden dann aufgefordert, in der ersten Grundschulklasse den jungen Pionieren beizutreten. Und ich habe das abgelehnt. Ich wollte das nicht. Und das war dann komischerweise kein Problem. Man muss immer, glaube ich, auch die Zeiten vor der Mauer und nach der Mauer voneinander trennen. Nach der Mauer wäre das nicht gegangen. Ja? Aber so wurde das irgendwie so in der ersten Klasse, na schön, so hingenommen. Dann sollten wir also Lumpen sammeln und Buntmetall und so weiter. Und mein Vater schrieb an den Direktor einen Brief: Meine Tochter ist nicht dazu da, den Müll anderer Leute einzusammeln.
Ja, so. Das war aber schon riskant damals.
Ja, aber ja, das wurde so hingenommen. Ja? Da haben sich keine großen Widerstandshandlungen, und das darf man sich nicht so vorstellen. Das war so die bürgerliche Haltung meines Vaters, dass er es unmöglich fand, ja, dass wir da durch die Straßen ziehen und das einsammeln sollten. Mhm. Also, ja,
so. Und Sie haben ja schon gesagt, trotz der Liebe zu der Region, in der Sie aufgewachsen sind, gerade bei Ihrem Vater, ist er dann 1954 gegangen. Ja. Aber erst mal ohne Sie, Ihrem Bruder und Ihre Mutter.
Ja. Also das hatten meine Eltern so verabredet. Also mein Vater ist, man darf sich das auch nicht zu leicht vorstellen. DDR-Bürger durften nicht nach Ost-Berlin fahren, sondern da musste man irgendeine Sondergenehmigung haben. Und aus Zufall hatte die Familie ein Haus in Kleinmachnow, das ist zwischen Berlin und Potsdam. Und mit diesen Akten unterm Arm konnte dann mein Vater erwirken, dass er nach Ost-Berlin fahren durfte. Dann stieg er in die S-Bahn und war im Westen und hat dieses typische Marienfeld, Uelzen, die Lager und so weiter. Aber das war ja alles nicht so schlimm. Und dann suchte er eben einen Job. Mein Vater war schon über 50. Das war auch nicht so einfach. Und wechselte also die Bundesländer je nach Chance. Meine Mutter stellte, listig wie Odysseus, einen Antrag auf Ausreise. Ja, und dass man also alles mitnehmen könnte. Und dieser Antrag, der lief. Und das war das Ausredepaket, warum wir noch da waren und da sein konnten. Mhm. Und in dieser Zeit hat meine Mutter organisiert, dass wir also allen den Hausrat, was nicht nied- und nagelfest war, in Pakete packten und in den Westen schickten zu irgendwelchen Verwandten. Man hatte natürlich kein Auto, es gab kein Packmaterial und man musste das zu weit entfernten Postämtern tragen, denn sonst wäre das ja aufgefallen. Also das war so unsere Beschäftigung in diesem knappen Jahr, wo wir noch da waren. Und dann wurde dieser Antrag abgelehnt. Das war von vornherein klar, dass das so sein würde, aber das war die Legitimation, weshalb wir da also mit Gründen noch waren. Und da hat dann auch in der DDR gab es freundliche Menschen. Natürlich hatte der Beamte das alles längst durchschaut. Gab meiner Mutter einen Interzonenpass. Also mit einem Interzonenpass durfte man in den Westen reisen, sodass wir nicht durch die Flüchtlingslager mussten. Das war eine Hilfe. Und ich will nur sagen, auch solche Menschen hat es in der DDR gegeben.
Es gibt viele gute.
Nicht nur Apparatschicks.
Nee, ja. Es gab Apparatschicks. Ja. Es gibt viele gute. Bevor wir jetzt gleich nochmal Musik spielen, damit wir anknüpfen können, gleich, wo sind Sie hingereist? Wo ging es für Sie hin? Wo hat Ihr Vater auf Sie gewartet?
Also das war damals in Neuwied, das ist eine mittelgroße Stadt am Rhein. Und da waren wir aber nur 2 Jahre. Das war eine Stadt, die von Konfessionskriegen erschüttert war. Also wir kannten das natürlich gar nicht. Also die Trennung zwischen Protestanten und Katholiken war legendär. Und es gab die Grundschule, die evangelische für Knaben und die katholische für Knaben, die evangelische für Mädchen, die katholische für Mädchen. Im Gymnasium kamen dann alle zusammen. Ich war dann in der ersten Klasse im Gymnasium. Und da war schon eine Atmosphäre, dass Gott sei Dank gibt es das alles nicht mehr. Aber mir bestätigen Menschen, dass sie das auch in derselben Weise erlebt haben. Wir mussten Neuwied verlassen, weil wir evangelisch waren. Der Strom, den mein Vater verkaufte, dem war das zwar wurscht, aber das war die Atmosphäre. Wir waren dann 5 Jahre in Württemberg, dann bin ich in Aalen in die Schule gegangen, kenne also auch dieses württembergische System. Und die letzten 2 Schuljahre war ich in Heidelberg.
Wir sind in Heidelberg angekommen. Mittlerweile, nachdem Sie aus der DDR geflohen sind. Sie sind wieder zusammen als Familie. Und da wollte ich schon fragen, wie war das denn damals in diesem, ja, so wie ich ihn mir vorstelle, für Sie vielleicht vielversprechenden Westen anzukommen? War es so vielversprechend? Hatten Sie da so Erwartungen?
Ja und nein. Also erstmal muss man sich vorstellen, diese DDR-Gesellschaft, um darauf nochmal zurückzukommen, war ja vollkommen abgeschottet und ohne jede Information. Es gab damals auch noch kein Fernsehen und diese Isolation, das können sich vor allen Dingen jüngere Menschen in unserer Gesellschaft einfach überhaupt gar nicht vorstellen. Also wir spielten auf der Straße Goldner Westen so, und da flogen einem die gebratenen Tauben in den Mund. Also das ist diese Vorstellung vom Westen gewesen, die sich, glaube ich, auch noch relativ lange gehalten hat bei manchen Menschen. Dass das nicht so ist, war klar. Aber als wir dann, egal an welchem Ort im Westen waren, hatte ich dieses Gefühl, jetzt sind wir angekommen, hier ist das normale Leben. Während eben in diesem DDR-System man immer irgendwie falsch war und nicht dazugehört und auch nicht dazugehören wollte. Aber da spielte das kein. Das war eben diese sozusagen der demokratische, bürgerliche Staat, den man sich so vorgestellt hatte.
Das war dann Ihre richtige Bühne praktisch.
Ja, ich meine, natürlich ist es für Flüchtlinge nie so ganz leicht und man kommt an ohne Tisch und Bett und muss halt irgendwie schauen, wie man das Leben dann bewältigt. Aber wir waren ja kein Einzelfall. Das ist ja also ein Muster für ganz viele. Und irgendwie gelang das dann auch in aller Regel. Das war in gewissem Sinne so eine Erleichterung. Vor allem, man konnte auch alles sagen. Ja, man musste nicht immer gucken, oh Gott, wer hört jetzt zu und das darfst du besser nicht sagen. Das war nun vorbei und das war eine große Erleichterung.
Ihr Vater, Sie haben gesagt, vorhin schon, er verkaufte Strom.
Mein Vater war Diplom-Ingenieur und war auf Elektrizität spezialisiert.
Ja, das war ja zum Glück etwas, was man im Westen und Osten anwenden konnte, weil Strom brauchen sie alle.
Aber mein Vater sagte, es erinnert mich immer an die Zeiten, die wir jetzt haben, also zu diesen DDR-Leuten, wir haben nicht genug Strom, wir müssen Kraftwerke bauen. Das wurde abgelehnt und es hieß, er sei ideologisch unklar. Das blieb eine stehende Rede in unserer Familie. Man muss dazu sagen, mein Vater ist im zaristischen Russland aufgewachsen, als Sohn eines deutschen Unternehmers bis 1915, dann wurden sie rausgeworfen. Er sprach perfekt Russisch und das durfte nie rauskommen, er wäre sofort als Spion verhaftet worden. Und wenn die Russen, also die russische Besatzung, wenn die sich da prügelten, Alkohol tranken und dann die Lampen zertrümmerten, so, dann musste mein Vater dahin und das wieder alles glätten. Er verstand jedes Wort und durfte nie reagieren, weil das durfte nicht rauskommen, dass er Russisch konnte. Und das war auch ein starkes Motiv zu sagen, wir müssen dieser Sache ein Ende machen. Das wird auf die Dauer zu gefährlich.
Und Ihre Mutter, wie war sie?
Meine Mutter war die klassische bürgerlich-hochbürgerliche Tochter aus gutem Hause. Mein Großvater war Senatspräsident am Reichspatentamt, war auch Techniker, also nicht Jurist. In den Patentsenaten gibt es beides. Und meine Mutter genoss eine Erziehung, die typisch war. Also sie heiratet ja sowieso. Sie muss perfekt sein in Haushalt und Bewirtung und so weiter. Und meine Mutter wäre sehr gerne landwirtschaftliche Lehrerin geworden. Sie war auf dem Lande in Pommern und Ostpreußen, so bei den Verwandten auf den Gütern. Und das machte ihr also einen großen Spaß und das machte sie sehr gern. Und das war eine 7-jährige Ausbildung und mein Großvater, altmodisch, sagte, also eine solche Ausbildung, die ist völlig überflüssig. Du heiratest ja sowieso. Ich kann nur entweder eine Aussteuer finanzieren oder so eine Ausbildung. So. Dann wurde also auf die Aussteuer reflektiert. Für mich blieb das lebensprägend, denn diese Aussteuer wurde also im Keller des Reichspatentamtes bombensicher untergebracht. Dann kamen die Engländer mit Kettenbomben. Nie hat einer ein einziges Stück von dieser Aussteuer benutzt. Die war weg. Und meine Mutter hat einfach unglaubliches Glück gehabt, dass mein Vater den Krieg überlebt hat, nach Hause kam und ja, wir also da wieder eine normale Familie waren, denn Millionen von Kriegerwitwen, denen ging es ja auch so, sie hatten eigentlich nichts Vernünftiges gelernt und mussten jetzt ihre Kinder durchbringen. Also dieses Schicksal, dafür war ich immer sehr dankbar, das ist unserer Familie erspart geblieben. Meine Mutter hat den Schluss daraus gezogen, dass ich nicht so eine höhere Töchtererziehung genießen sollte, sondern sie hat mich immer unterstützt darin, also was ich machen wollte, ob das nun Lesen war oder Studium oder sonst wie, weil sie eigentlich ein Leben lang daran gezahnt hat, dass man sie selbst daran gehindert hat.
Das heißt, sie war hoch erfreut, als sie sich in Heidelberg entschieden haben, Jura zu studieren.
Ja.
Das ist sehr schön. Das ist wichtig, dass einen die Eltern da unterstützen. Das freut mich sehr zu hören. Sie haben ja dann Jura studiert. Jetzt, wo ich Sie kenne, in Anführungszeichen, oder viel über sie gelesen habe und jetzt mit ihnen sprechen darf, kann ich mir im Nachhinein vorstellen, warum. Aber damals, wieso haben sie sich für Jura entschieden?
Das kann ich gut erklären. Also ich habe mich sehr für Geschichte interessiert und also für Sprachen sowieso und für Französisch. Ich sprach sehr gut Französisch, war viel in Frankreich und hätte gerne Geschichte und Romanistik studiert. Aber für meinen Horizont bedeutete das, dass ich Lehrerin werden müsste. Was anderes kann man mit diesen Fächern nicht werden. Dass es auch noch andere Verlage oder sonst was, also das erreichte nicht meinen Horizont. Lehrerin wollte ich nicht werden, also habe ich das nicht gemacht. Und ich fand es eine Herausforderung, etwas zu machen, wo man von der Schule her keinen Bezug dazu hat. Etwas völlig Neues und das so auch einem Wege der Selbsterziehung. Man muss sich anstrengen, etwas Neues zu lernen und sich da hineinzubegeben. Das war eigentlich das Hauptmotiv. Anfang des Studiums habe ich dann etwas getan daran, dass es immer darum ging, ob A die 1000 kriegt oder B die 1000. Das war mir vollkommen wurscht. Ja, also das war nicht das Motiv, weshalb
Sie nicht werden.
Jura studiert habe, aber dann gibt es natürlich auch, wie schon vorhin erwähnt, also andere Fächer, Staats- und Verfassungsrecht und also das hat sich dann wieder ausgeglichen.
Sie sind dann nach Berlin gegangen, von Heidelberg aus, 68, so das
Nein,
Berlin?
Früher, noch früher, 65.
Also Sie waren in der Hochzeit der 68er Jahre in Berlin.
Ja.
Und das hat ja politisch gebrannt. Sie waren ja praktisch wieder irgendwo, wo richtig was los war.
Das war unerwartet. Ich bin nach Berlin gegangen, da musste man sich damals noch bewerben, da konnte man an der FU nicht einfach so auftreten, dann wurde ich dazugelassen und eigentlich war das ganz privat. Ich sagte, also jemand von der Familie muss endlich mal wieder in Berlin sein. Mhm. Das war natürlich das West-Berlin, aber das war egal. Alle anderen von der Familie, die gab es eben nicht mehr. Qualitativ war die Fakultät, sie war mit vielen jungen Gelehrten bestückt, weil die konnte man gewinnen. Es war nicht einfach für die FU, westdeutsche Professoren dazu zu bringen, sich da an die kalte Kriegsmauer zu setzen. Aber ich war sehr gerne in diesem Studium an der FU und habe das also sehr genossen. Und dann ahnungslos, als ich kam, gab es schon so die Kubi-Krise. Also ich halte sie nicht mit Einzelheiten auf. Das waren so die Vorboten dieser 68er-Geschichte. Die fingen ja zunächst ganz harmlos an. Man wollte Universitätsreform. Da war ich auch dafür. Ja, also vieles sollte man eigentlich ändern. Und dann hat das aber einen wahnsinnigen, raschen Radikalisierungsprozess durchlaufen, wo es dann nicht mehr auf die Universität ankam und auch nicht auf reale Probleme, sondern die Welt sollte zerstört werden, damit man etwas wunderbar Neublühendes erschaffen könnte. Mhm. Das war dann da habe ich also natürlich habe ich nicht mitgemacht, vor allem der Ausgangspunkt war, als es hieß, Gewalt ist durchaus in begrenztem Umfang legitim, Gewalt gegen Personen nicht, aber Gewalt gegen Sachen ja. Das habe ich abgelehnt und da war für mich also die Grenze sozusagen zu dieser Bewegung erreicht und die sich ja in der Universität sehr negativ ausgewirkt hat. Heute wird 68 immer so etwas als locker vom Hocker und der libertäre Lebensstil. Es ging ganz hart um die Existenz also der Universitäten, diese Wanderdemokraten, die da durchmarschierten und die Vorlesungen sprengten, die Professoren in ihren Sitzungen also einschlossen oder durch den Henry Fortbau jagten. Also da hat sich viel abgespielt. Und ich habe meinen Mann, der ja nicht Jurist, sondern Historiker war, in Berlin kennengelernt. Wir haben auch in Berlin geheiratet. Wir wurden verfolgt zu Hause. Das Auto vor der Tür wurde mit Ölfarbe übergossen. Und eine Zeit lang stand ich unter polizeilicher Bewachung. Also uns machte das nichts. Erstens waren wir jung. Zweitens haben wir gesagt, das ist alles für uns nicht so wichtig. Aber Ältere, vor allen Dingen auch so aus dem Mittelbau, die, wenn dann in ihrem Wohnhochhaus unten bei den Briefkästen stand, sowieso ist ein Schwein, das war damals nicht lustig. Und diese Menschen haben sehr gelitten und die kommen wenig vor in den Schilderungen dessen, was in Berlin 68 folgende passiert ist.
1:1, der Talk auf Bayern 2 und in ARD Sounds. Nina Pfeiffer-Sonnenberg im Gespräch mit
Viktis Nipperdey, fast 50 Jahre im Gemeinderat.
Wir bleiben trotz Ihrer Arbeit in Icking als Gemeinderätin noch mal ganz kurz in Berlin, denn Sie hatten es vorhin schon gesagt, kurz, Sie haben Ihren Mann kennengelernt. Wollen Sie uns erzählen oder können Sie sich noch erinnern, wo Sie ihn das erste Mal getroffen haben?
Ja, mein Mann war eben Historiker, nahm einen Ruf nach Berlin an und kam aus Karlsruhe. Und in dem ersten Semester, Wintersemester 66, 67 an der FU, kannte er begreiflicherweise sozusagen keinen Menschen, vor allen Dingen also auch noch keine Studenten. Und es gab einen Kollegen, Jakob Taubes, der sich seiner etwas annahm. Und wir machten, also meine Freundin, eine Soziologin, eine Philosophin, machten ein Faschingsfest, was in Berlin extrem ungewöhnlich war. Und ich hatte auch ehrlich gesagt eigentlich keinen wirklichen Sinn dafür. Es waren 10 Grad minus und es war eiskalt und es war irgendwo am Wannsee, also ganz weit draußen. Und die Jakob Taubes fragte also die philosophische Freundin, ja, wir haben da so einen neuen jungen Kollegen, der kennt hier keinen, kann ich den mitbringen? Und entgegen der Vorstellung, wie libertär die 68er waren, sagten die Freundin, mein Gott, also was hältst du denn davon, der bringt den einfach mit? Ich sagte, naja, also du kannst doch nicht zu Jakob Taubes sagen, nein, das geht nicht. Also, ja gut. Es erschien auf diesem, es war auf so einem Kahn im Wannsee, ein jedermann unbekannter Mann. Das Motto war eine Unterseeparty. Der hatte so ein, ja, so eine blau-grüne Perücke auf und die Freundinnen sagten, den hast du eingeladen? Nee, ich nicht. Also ich wurde losgeschickt sozusagen zu ermitteln, wer das sei, weil da auch noch andere Gesellschaften waren. Vielleicht war das ja ein Irrläufer. Und es stellte sich raus, Jakob Taubes ist nie gekommen. Und mein armer späterer Mann hatte nicht die geringste Idee, dass es sich um eine Studentenparty handelte. Das war alles. Ja, gut. Da haben wir uns also kennengelernt. Ja, und das nahm dann seinen Gang.
Ihr Mann wurde dann nach München berufen. Und es ist, das hat ja ganz viel dann auch für ihr Leben bedeutet, nicht München als Wohnort geworden, sondern sie sind nach Icking gezogen.
Ja.
Das müssen Sie mir erklären.
Das war in der Zeit unmittelbar vor der Olympiade. Und die Immobilienpreise stiegen. Alles, was heute beklagt wird, war damals genauso. Ich wollte nicht auf das Land, weil ich in Princeton gesehen hatte, wie die Damen mit ihren wundervollen Estates so 6 Meilen außerhalb von Princeton jammerten und sagten, sie seien nur der Chauffeur ihrer Kinder. Sie säßen den ganzen Tag im Auto. Das sagte ich, das ist eine Karriere, die habe ich nicht im Auge. Nun ist München ja so klein. Also diese Residenzstadt, kaum ist man in Sollen drin, ist man schon wieder raus. Das waren wir aus Berlin nicht gewöhnt. Also, und die Preise in der Stadt waren astronomisch, aber es gab auch eine bestimmte Politik, dass die alten Häuser abgerissen wurden und dann kamen diese Apartment-Buildings mit Tiefgarage, sodass man gar nicht wissen konnte, wie sich eine Neighborhood, also eine Nachbarschaft, wie die sich verändert. Und da sagten wir, also das, wir wollten Kinder haben, das war klar, das ist keine Situation, wo man die berechenbar ist. Also kurz und gut, ein Kollege, berühmter Wirtschaftshistoriker und Wirtschaftswissenschaftler Knut Borchardt, der riet uns zu Icking. Und wir hatten keine Ahnung davon, wo das ist und zogen also den jüngsten Baedeker zu Rate, den wir besaßen. Der war von 1913 und da stand drin Icking, 450 Einwohner, Filialgemeinde von Schäftlern. Ich sage nicht mal eine Kirche haben die. Übernachtung im Gasthof Post, eine halbe Mark. Das waren die Informationen, die wir über Icking hatten.
Das hat Ihnen gereicht.
Wie alle, die auf der Suche sind, fuhren wir also herum, guckten alles an. Nie lernt man eine Stadt so gut kennen wie auf der Suche. Starnberger See, da wurde nichts Vernünftiges angeboten. Oder es war der öffentliche Verkehr so, dass es nicht in Frage kam. Und ich hatte gesagt, also wenn Land, dann Autobahn, S-Bahn, Grundschule, Gymnasium, evangelische Kirche und ein Schwimmbad. Davon erfüllte Icking alle Kriterien bis auf das Schwimmbad, aber dafür haben wir die Seen. Also ohne die S-Bahn hätten wir das auch nicht gemacht, weil wir sagten, man kann sich das einbrechen, man kann blind werden, was weiß ich, wenn man dann aufs Auto angewiesen ist, dann wird das Leben sehr schwer. Und insofern haben wir uns darauf konzentriert. Schon Schäftlern kam nicht in Frage, denn damals sollte der Autobahn-Südring geschlossen werden. Und man will nicht gerade, wenn man ein Haus gebaut hat, neben der Autobahn sitzen. Also kurz und gut, ein altes Haus kam auch aus Steuergründen. Der Staat wollte Neubauten. Er wollte die alten Häuser loswerden und wollte Neubauten haben. So war die Steuersituation. Und wir waren natürlich völlig darauf angewiesen, solche Steuervorteile in Anspruch zu nehmen. Also haben wir dann schließlich selber gebaut. So. Und da in diesem Haus wohne ich bis heute. Ja, das ist jetzt 52 Jahre alt. Und ja, und das ist also zur Heimat geworden.
Frau Nipperdey, wir befinden uns jetzt in Icking, da wo Sie immer noch wohnen, haben Sie ja gerade gesagt. Und da gibt es ein ganz schönes Bild von Ihnen, kurz oder ich glaube während Ihrer ersten Kandidatur für den Gemeinderat in Icking. Da sitzen Sie schwanger mit 2 Kindern auf einem Sofa, auf einem sehr schönen Sofa.
Ein Biedermeier-Sofa,
also nicht nur ein einfaches Sofa, das wollen wir ja nicht. Und lesen ein Kinderbuch, glaube ich, ja. Oder Sie lesen vor. Und das hat mich total berührt, denn das war unüblich, denke ich mal, zu der Zeit, dass eine schwangere Person mit zwei Kindern sich für den Gemeinderat bewirbt, auf dem Land.
Ja, also wir sind im August 1974 eingezogen in das Haus. Wie alle Häuser war alles Mögliche da noch zu erledigen und zu tun. Mein Mann ging im Wintersemester nach Oxford, hatte da also ein Sabbatical und war in Oxford eingeladen auf die Volkswagen-Professur. Ich saß also in einem dreiviertelfertigen Haus mit unserem ältesten Sohn, der gesundheitliche Probleme hatte, war schwanger mit dem zweiten Kind. Es gab keine Straße, es gab nur Lehmhaufen. Das Auto musste man irgendwo parken und in Gummistiefeln dahin gehen und immer schauen, dass man mit den Gummistiefeln nicht stecken bleibt. Es regnete ohne Pause. Im Oktober an zu regnen und regnete bis Weihnachten. Also es war nicht so eine tolle Lage. Und ich sagte mir, also jetzt werde ich hier nicht sitzen und verkümmern, sondern jetzt gucke ich mal, was ist denn hier los, und machte einfach Besuch. Ich ging zu dem evangelischen Pfarrer, ich ging zu dem katholischen Pfarrer, ich ging zur örtlichen CSU. Da waren sehr nette, tüchtige Leute, und dann habe ich da kandidiert, und das hat allerdings also angestammten älteren Herrschaften in der CSU nicht gepasst. Mit 33 war man damals ein Küken. Ja? Mhm. Heute ist man als Abgeordneter schon fast pensionsreif in dem Alter. Aber damals war das also eine unerhörte Anmaßung. Erstens, diese Frau ist erst 33, dann hat sie demnächst zwei Kinder. Dann hat sie einen unaussprechlichen Namen. Dann ist sie preußisch und dann ist sie auch noch evangelisch. Das ist zu viel. Und mein Mann war in der SPD. So, das hat allem die Krone aufgesetzt. Also unerschrocken habe ich das gemacht. Und dann hat die CSU aber sozusagen auf mich und Mitstreiter verzichtet. Da haben wir dann eine eigene Gruppe gegründet.
Das heißt, sie haben gesagt, ihr dürft nicht bei uns antreten.
Ja. Okay. Die haben uns rausgeschmissen. Aber das müssen Sie sich vorstellen, also nicht einfach so harmlos, da gab es wilde Schlachten und damals wurde noch gekämpft. Ja? Da wurde gebrüllt bis zum geht nicht mehr. Ja, das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. Wir haben dann also eine eigene Gruppe gegründet, die wir Junge Union genannt haben, um die Nähe sozusagen, die politische Ausrichtung also zu dokumentieren. Und also erstaunlicherweise wurde ich gewählt. Das war eigentlich ungewöhnlich. Ja? Und von da an, das war also 78, von da an war ich kontinuierlich in diesem Gemeinderat, habe immer also sich auch wieder mit Frieden geschlossen mit der CSU, die kamen dann auf mich zu, und habe dann auch für die CSU kandidiert, wurde aber da immer kaltgestellt. Also das ist aber sehr lokal, sehr örtlich. Ich muss aber auch sagen, also die Partei auf einer höheren Ebene hat uns nicht unterstützt, denn die anderen waren bequemer, denen fiel nichts ein und die gaben Aru. Und diese da, die Ideen haben, was man machen konnte, das passte irgendwie nicht ins Konzept. Und später wurde ich gebeten, erst für die CSU zur Bürgermeisterin zu kandidieren. Das habe ich zugesagt, da wurde ich aber auch ausgebotet. Also ich sehe noch diese Herren bei der Versammlung. Diese Frau hat vier Kinder. Wie will sie da Bürgermeisterin sein? Also so, das waren die Töne. Und ihre Kollegen von der schreibenden Zunft standen am Ausgang, nachdem ich da abserviert war, und sagten, und was machen Sie jetzt? Und ich sagte, jetzt mache ich mich in Icking zur Karteileiche in der CSU. Das ist auch so gekommen. Das hatte zur Folge, dass ich nicht für höhere Ämter in dieser Partei irgendwie kandidieren konnte, denn ich habe dann eine eigene Gruppe gehabt, also die wurde an mich herangetragen, Ickinger Initiative, die es bis zu diesem Jahr gegeben hat, und man hätte mich sonst gezwungen, das sofort aufzugeben. Ja. Dieses bürgerliche Icking, was es ja gibt, das ist ja ein Ort, wo die einheimischen Landwirtsfamilien also eher eine Minderheit sind, auch wenn sie mächtig sind, aber das bürgerliche Icking wurde durch die örtliche CSU nicht abgebildet und fühlte sich auch nicht vertreten. Und diese Lücke, die haben wir als Ickinger Initiative zu füllen versucht.
Sprachlos. Fragen überlagen, aber ich möchte trotzdem noch auf ein ganz anderes Thema kommen, weil das in Ihrem Leben auch eine große Rolle gespielt hat. Ihr Mann ist 1990 erkrankt, und neben dem allem, was Sie uns erzählt haben und der Erziehung Ihrer Kinder und der Begleitung der Kinder, haben Sie ihn ja noch 2 Jahre bis zu seinem Tod auch gepflegt und unterstützt.
Ja. ja. Natürlich weiß niemand, wie lange also ein Mensch lebt. Das kann einem auch die Medizin nicht sagen. Aber es war ab einem relativ frühen Punkt klar, dass er das nicht überleben würde. Und ich stand ein bisschen vor dem Dilemma mit den Kindern und meinem Mann. Wo lege ich das Schwergewicht drauf? Und ich habe in dieser Zeit, war ich sehr für meinen Mann da. Und die Kinder wurden in dieser Zeit etwas vernachlässigt. Das liegt mir auf der Seele, aber in diesem Dilemma irgendwie muss man Entscheidungen treffen. Und mir war klar, dass mein Mann also nicht mehr sehr lange leben würde. Aber trotzdem muss ich sagen, mein Mann hat ja eine dreibändige Geschichte, deutsche Geschichte geschrieben. Und als er erkrankte, war der zweite Band gerade in den letzten Zügen. Und von dem dritten Band gab es noch gar nichts. Und er hat es in 17 Monaten 6-mal operiert worden und hat immer sofort wieder angefangen, dann nicht mehr selber zu schreiben, sondern zu diktieren. Ich musste also immer Diktiergerät, Rollstuhl, Lampe, überall jede Klinik, jede Reha hinschleppen. Und also er diktierte wie von Furien gejagt. Seine Sekretärin sagte, ich kann gar nicht so schnell schreiben, wie er mir Material liefert. Er hatte dieses Ziel, dieses dritte Buch also richtig zu Ende zu schreiben. Also nicht mit Kompromissen. Und da gab es also einen berühmten Münchner Historiker Schnabel, der eine deutsche Geschichte geschrieben hat und der dann darüber starb, weshalb das nie vollendet war. Das war so das Menetekel an der Wand. Und durch alle Höhen und Tiefen hat er es fertiggebracht, dieses dritte Buch richtig zu Ende zu schreiben. Und als das dann fertig war, das war am 3. Oktober 1991, da hat die Krankheit ihn endgültig übermannt. Und er ist dann ein knappes halbes Jahr später gestorben. Und ich habe ex post erst begriffen, dass dieses Buch ihn am Leben erhalten hat. Es war ein Sieg des Geistes über die Physis, denn die Physis war eigentlich schon am Ende. Das habe ich aber nicht in der Situation so wahrgenommen. Das habe ich erst hinterher sozusagen erkannt, dass das so war.
Ich finde es bewundernswert und bezeichnend, dass Sie die Geschichte so über Ihren Mann erzählen und nicht einmal gejammert haben oder gestöhnt, weil es bestimmt für Sie auch irrsinnig anstrengend gewesen ist. Und deswegen, leider muss ich zum Ende kommen, möchte ich mich sehr bedanken, weil das hat für mich einen extremen, und das ist jetzt ein ganz, kein schönes Wort, aber einen Vorbildcharakter, weil bei allem, was ich von Ihnen gehört habe, heute und auch gelesen habe, Sie jammern wenig und Sie machen. Und das ist sehr toll. Vielen, vielen Dank.
Ja, und ich bedanke mich für dieses sehr schöne Gespräch und Ihre Einladung und möchte noch anfügen, dass ich 1:1 der Talk oft höre und gerne höre und mit Ihrer Sendung ganz vertraut war.
Das freut uns sehr.